Auch meine Botschaft beginnt heute Morgen mit einem kleinen Zeugnis. 2007 kamen wir nach Deutschland und bevor wir noch im Ausland waren, hatten wir schon bereits eine Arbeitsstelle. Das hat sich so zugetragen, ich muss mich gar nicht drum bewerben. Der Arbeitgeber ist auf mich zugekommen, hat gesagt, kannst du dir das vorstellen, hier zu arbeiten? Sag ja. Und so bin ich dann die Arbeitsstelle angetreten. Das war für uns wie eine Sonnenseite. Das war total klasse. Wir hatten keinen Kopf, sich darum Gedanken zu machen. Und so hat sich das ein nach dem anderen erledigt. Ich bin der Arbeitsstelle angetreten und so wie das gewöhnlich ist auf der Arbeit, die Verantwortung wächst. Man übernimmt da und hier einen weiteren Job. Aber irgendwann mal haben sich so manche Situationen auf der Arbeitsstelle verändert und diese Sonnenseite hat sich begonnen, in eine Schattenseite zu verwandeln. Wurde zunehmend anstrengender. Die Arbeitsatmosphäre war sehr angespannt und als angestellter Vorgesetzter ist man in vielen Richtungen verpflichtet. Man ist verpflichtet erstmal dem Unternehmen, dann ist man verpflichtet den Auftraggebern, dass die Aufträge ausgeführt werden, dass sie ordentlich ausgeführt werden. Und da muss man mit dem Kader arbeiten, das das Unternehmen hat. Und das sind so Herausforderungen. Ja, man ist so in einer angespannten Situation, wo man zunehmend zuschauen muss, wie man die Schafe heile lässt und die Wölfe satt kriegt. Und das ist unheimlich anstrengend auf Dauer. Das Nervenkostüm wird sehr stark angegriffen. Man merkt also, dass diese Rechtfertigungsdiskussionen immer stärker zunehmen. Ich glaube, jeder von uns, der ein Stück weit die Verantwortung aber in einer Arbeitswelt übernimmt, kann das nachvollziehen. Warum ist das nicht geliefert worden? Warum ist das nicht installiert worden? Das Teil ist neu, wie konnte es kaputt gehen? Und man hat hier und dort andauernd Gespräche. Der Kollege ist um 9 Uhr nicht gekommen, der war um 5 nach da. Ich zahle dir 5 Minuten nicht. Und das sind so Gespräche, die immer wieder zu Ballast werden, je länger sie dauern. Menschen kommen nicht zur Arbeit. Ich erinnere mich dort, wir hatten einen ganz großen Auftrag bei einem Rathaus in Hameln. Da sollten wir etwas wechseln und von der Versorgungstechnik her. Und um dieses Gerät zu wechseln, waren mehrere Personen involviert. Die Industrie war involviert, der Kundendienst, die Stadtwerke waren involviert. Das musste abgeschaltet werden. Und dann kommen die Kollegen nicht. Ja? Dann setzt man sich ins Auto und holt man sie aus dem Bett. Und das ist natürlich sehr anstrengend. Ne? Ich habe sie nicht eingestellt, aber man arbeitet mit dem Kader. Und so merkt man plötzlich, dass so eine Sonnenseite sie sehr stark und sehr schnell in eine Schattenseite verwandeln kann. Auf dem gleichen Rathaus stehen wir mit dem gleichen Kollegen ganz oben und er sagt zu mir, jetzt hier runterspringt, dann ist alles vorbei. Was machen Sie da als Vorgesetzter? Da gehen so etliche Bilder in ihrem Kopf durch und sie denken, was mache ich jetzt hier? Setze ich die Baustelle fort? Hole ich ihn hier runter? Also sie merken, es kann sehr ungemütlich werden. Und ich fragte mich, brauche ich das überhaupt? Brauche ich das? Muss ich das hier alles durchmachen? Das ist gar nicht mein Unternehmen und ich tue aber das. Und ich merkte, dass auch meine Frau und unsere Freunde sagten, es ist Zeit zu gehen, aber Gott lässt das nicht zu, der sagt, bleib da, wo du bist. Und man bleibt da, auf dieser Schattenseite. Und so habe ich festgestellt, dass das Leben, Sie wahrscheinlich auch, Sie haben festgestellt, das Leben hat Sonnenseiten und Schattenseiten. Heute haben wir etliche Zeugnisse gehört. Und wenn wir gefragt wären, wir würden am liebsten nur für die Sonnenseiten entscheiden. Aber das Leben fragt uns gar nicht, sondern bietet beide Seiten an. Und wir müssen sie annehmen. Und diese Schattenseiten bilden das Gleichgewicht und sind für unser Leben und Glauben sehr notwendig, auch wenn wir es so nicht glauben wollen. Und ich glaube, die Berichte, die wir heute gehört haben, zeugen davon. Wir haben heute einen Text aus dem Johannesevangelium, da geht es genauso. Von einer Sonnenseite in die Schattenseite. Und diesen Text möchte ich lesen aus Johannesevangelium Kapitel 6, ab Vers 16 bis Vers 21. Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 16 bis 21. Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind und als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, Da sahen sie Jesus auf dem See gehen und nah an das Boot kommen. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen. Und sogleich war das Boot am Land, wo sie hinfahren wollten. Die Notwendigkeit der Schattenseiten unseres Lebens. Die Notwendigkeit der Schattenseite. Dieser Text, den wir heute gelesen haben, ist das fünfte Zeichen Jesu im Johannesevangelium. Wir haben schon etliche gelernt und studiert. Das erste war die Verwandlung des Wassers zum Wein auf der Hochzeit zu Kana. Das zweite war die Heilung eines Sohnes des königlichen Beamten. Gleich danach die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Dann kam die Speisung der 5000. Und jetzt kommt diese Seite, dieser Text. Jesus geht auf den See zu seinen Jüngern. Diese beiden Geschichten, die Speisung der 5000 und Jesus auf dem See, die gehören zusammen. Sie gehören sehr zusammen. Matthäus und Markus und Johannes berichten uns von diesen Ereignissen. Es ist interessant, dass alle vier Evangelien berichten von Speisung von 5000. Alle vier. Aber nur drei berichten von dieser Fahrt auf dem See. Und diese beiden Ereignisse stehen in einem Zusammenhang. Sie stehen in einem sehr deutlichen Zusammenhang und einer Reihenfolge. Und wir dürfen sie so auch verstehen und annehmen. Die Speisung der 5000 ist eine deutliche Sonnenseite. Dagegen ist die Fahrt über den See Tiberias eine wirkliche Schattenseite. Und so dachte ich mir, das trifft ja ganz gut auf unser Leben zu. Johannes berichtet diese Situation sehr sparsam. Er verzichtet auf Details. Die anderen Evangelisten tun das sehr gerne und sehr intensiv. Sie berichten viel mehr darüber. Sie berichten auch emotionaler. Ja, Johannes ist nur ein Geschichtsschreiber an der Stelle. Was ist sein Ziel? Ich glaube, die größte Herausforderung des Predigers, zu verstehen, warum der Text gerade hier vom Heiligen Geist platziert worden ist. Das ist die größte Herausforderung. Und das möchte ich mit Ihnen mitteilen, damit wir auf dem gleichen Nenner stehen. Johannes möchte das schreiben, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Erst einmal, weil die beiden Seiten zusammengehören, die Sonnenseite und die Schattenseite. Aber die anderen Evangelisten sind etwas deutlicher. Warum? Weil die anderen Evangelisten keine Erklärung haben, warum die Speisung der 5000 geschieht. Die Speisung der 5000, die Erklärung dafür, finden wir im Johannesevangelium. Das wird unser nächster Predigtext sein. Der kommt gleich anschließend. Und die ist sehr ausführlich und sehr intensiv. Und Johannes möchte nur darauf hinweisen, dass es eine Fahrt gab. Er möchte gar nicht so sehr sich damit vertiefen und sich daran aufhalten. Er möchte nur sagen, es gab eine Fahrt. Aber jetzt kommt, oder nach diesem Text, kommt dann die Aufklärung, warum die 5000 gespeist worden waren. Wenn Johannes Evangelium diese Aufklärung nicht hätte, würden wir bei anderen Evangelisten niemals rauslesen, niemals, in keinem Evangelium, was die geistliche Bedeutung der Speisung der 5000 steht. Das lesen wir aber bei Johannes sehr deutlich. Die Speisung der 5000 in den vorangegangenen Text von 1 bis 15 und Jesus trat in das Boot, also die beiden müssen so eng wie möglich zusammenbleiben, das ist das Entscheidende. Und die Taten Jesu und ihre Bedeutung müssen zusammenstehen. Deswegen ist Johannes so sparsam in dieser Erklärung. Er möchte nur die Geschichte berichten, es gab eine Fahrt. Aber die Speisung der 5000 und der Text, der eigentlich danach kommt, die gehören eng zusammen. Denn Jesus wird sich bald dem Volk gegenüberstellen und erklären, warum er sie gespeist hat. Und das steht im Mittelpunkt von der Betonung. Und dennoch muss die Geschichte vollkommen sein, damit der aufmerksame Leser die Zusammenhänge erkennt. Deswegen ist Johannes so sparsam in seiner Erklärung. Johannes ist sehr sparsam. Matthäus und Markus sind sehr ausführlich. Es war ein toller Tag. Das lesen wir in den Text davor. Es wurden viele Menschen gespeist. Erst deckte Jesus einen reich gedeckten Tisch für die Seelen der Menschen, für die Seelen der Menschen, indem er sie lehrte. Er unterrichtete sie, er lehrte sie. Dann deckte er einen Tisch und speiste ihren Leib. Doch plötzlich drängt uns Jesus, in ein Boot zu steigen und über den See zu fahren. Und das muss man sich fragen, warum? Warum ist diese Eile geboten? Matthäus beginnt die Geschichte ganz anders wie Markus zusammen. Matthäus 14, 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Markus ist genauso. Und alsbald trieb er seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließ. Wir merken also, Jesus ist dabei, die Jünger zu treiben. Es war ein wunderschöner Tag. Wir würden sagen, dass es Sonnenseite des Lebens zu sehen, wie Menschen satt werden, wie große Menge nicht enttäuscht ist, wie große Menge von dem ewigen Herrn gelehrt und gespeist wird. Das ist ein ganz großartiges Ereignis, gar keine Frage. Doch plötzlich lesen wir, dass Herr Jesus sie drängt. Johannes berichtet darüber nicht. Johannes sagt, am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Wie soll man diese Eile von Jesus einordnen? Das ist die Frage. Und der Text gibt uns hier zwei sehr gute Gründe. Erst einmal lesen wir in Johannes 6, Vers 15, wenn wir den Text davor gucken, da lesen wir, wie das Volk auf die Speisung der 5000 reagiert hatte. Wir lesen in diesem Text in Vers 15, als Jesus so merkt, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Das Volk hat es leider nicht verstanden. Jesus hat sie gelehrt, hat sie gespeist, aber das Volk hat nicht verstanden, was Jesus dort macht. Das wird er ihnen noch im nachgehenden Text sehr deutlich erklären. Und das ist der Grund eigentlich, warum Jesus das macht. Sie haben Jesus nicht verstanden. Jesus ist nicht ein politischer Spieler, er ist nicht ein Aufstandskämpfer. Jesus ist das Brot des Lebens. Das ist er, was er ist. Das vom Vater kommt und der Welt das Leben gibt. Das wird er im nachstehenden Text erklären. Darüber wird Jesus sich mit Volksmenge noch sehr stark unterhalten und einige werden das oder viele werden es nicht verstehen. Aber er wollte nicht, dass seine Jünger das sehen. Er wollte nicht. Er wollte nicht, dass seine Jünger sehen, wie Menschen es falsch aufnehmen, das Evangelium von Jesus Christus. Er drängte sie hinweg. Fahrt hinüber. Das ist das eine Ziel. Der zweite Grund sind die Jünger selber. Das macht Markus. Und das steht im Markus-Evangelium ganz am Ende, im 6,52, am Ende des Berichtes. Markus berichtet uns, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Somit merken wir, dass die Schattenseiten zwei Gründe haben, wenn sie in unserem Leben auftreten. Erst einmal, wir müssen was verstehen. Es gibt eine geistliche Lektion zu lernen. Ich kann nicht jede Erklärung liefern. Das kann ich jetzt schon vorne sagen. Wir verstehen es nur, wenn wir die Schattenseite durchlebt haben. Dann verstehen wir sie. Wir leben das Leben vorwärts und lesen das Leben rückwärts. Und das ist nichts Neues, was ich hier gerade sage. Aber die Schattenseiten haben zumindest hier in dem Text ist das die Herausforderung, dass Menschen zwei Gründen. Das erste einmal, sie sollen etwas nicht sehen, was falsch ist. Das Volk hat es falsch verstanden. Jesus sollte zum König gemacht werden, aber das Volk sollte gar nicht Jesus zum König machen, weil sie satt geworden sind. Sie sollen merken, wir brauchen Brot des Lebens, sonst werden wir sterben. Und darüber wird Jesus im nachgehenden Text sehr stark mit ihnen unterhalten. Und das Zweite, wir lesen, dass das Herz der Jünger verhärtet war. Ich glaube, dass wenn solche Schattenseiten in unserem Leben auftreten, wir danach anschließend immer ein Stück milder werden. Leid macht uns milder, Leid macht uns, es macht uns sehr langsam zum Zorn und sehr langsam zum Verurteilen. Menschen, die in solche Schattenseiten sind, das sind Menschen, die meistens ruhiger werden. Und das werden wir auch erleben bei den Jungs. Wir brauchen diese Schattenseiten, weil unser Verstand blockiert, unser Herz verhärtet ist. Jesus platziert genau diese Momente in unserem Leben, im Leben dieser Jünger. Auch Kinder Gottes werden von den Schatten seines Lebens nicht verschont. Gott lässt das zu. Da steht in der Bibel, er drängte sie. Er schob sie in das Boot. Er wusste wohl, was kommen mag. Und es ist gut zu wissen, wenn wir in den Schattenseiten des Lebens sind, dass diese Schattenseite von Gott gebraucht werden. Ich habe erst verstanden, warum ich das alles machen musste in meiner Arbeitsstelle. Als ich meine nächste Arbeitsstelle angetreten bin, da wusste ich, wofür Gott das gebraucht hat. Die Schattenseiten von Gott, die Fahrt über den See, werden von Gott gebraucht, in uns zu erreichen. Die Schattenseiten unseres Lebens, in dem Fall die Fahrt über den See, werden von Gott gebraucht, in uns zu erreichen. Und das sehen wir hier ganz eindeutig. Des Weiteren lesen wir, die Schattenseiten, die Fahrt über den See lässt uns Gott persönlich erleben. Wir lesen also, die Jünger stiegen in ein Boot und fuhren über den See. Also es ist eine Bewegung entstanden. Und Markus berichtet sogar ganz intensiv, wie intensiv das Ganze war. Markus schreibt, und er sah, dass sie ablagten. Er sah, dass sie ablagten. Das war gar nicht so einfach. Sie hatten zu tun, das waren alles reife Männer, das waren Fischer, gerade dieser See war für sie eigentlich hier zu Hause, die wussten, wovon sie reden. Diese Doppelgespann, Andreas, Petrus, Johannes, Jakobus, waren ja Fischer, das waren ja benachbarten Unternehmen, die haben miteinander gewirkt, gearbeitet und sie wussten, worauf sie sich einlassen. Also diese Fahrt über den See war für sie keine neue Angelegenheit. Aber was sie bis jetzt noch nicht erlebt haben, außer dem großartigen Fang, sie haben Gott persönlich nicht erlebt. Und was wir jetzt hier sehen, dass diese Fahrt über den See dafür sorgt, dass sie lernen mussten, dass Gott sie sieht. Jesus sieht die Jünger im Sturm. Die Bibel sagt, dass er sah sie. Er sah sie, dass sie ablagten. Sie waren in der Not. Und das ist eine Wahrheit, die uns, wenn wir dann in den Schattenseiten unseres Lebens stehen, nicht gegenwärtig ist. Deswegen muss man sie anhören, diese Wahrheit muss man sich anhören, wenn man auf der Sonnenseite ist. Wenn man ganz klar ist, dann muss man sich das vergewissern, dass Gott uns sieht. Die Bibel sagt, er betete dort. Er sah und betete. Und das muss man sich vergewissern, wenn wir Geschwister, liebe Geschwister und Freunde, wenn wir auf der Sonnenseite des Lebens sind, muss man diese Fakten sich vergewissern, damit wir sie in der Schattenseite des Lebens abrufen können. Das ist eine Wahrheit, die uns nicht immer, die wir nicht mal greifen können. Der Sturm, in dem wir stecken, ist sehr laut. Es gibt also mehrere Gründe, warum wir diese Wahrheit nicht abrufen können. Weil der Sturm, in dem die Jünger steckten, der war sehr laut. Und das war kein einfacher Sturm. Das ging ums Leben. Der Sturm, in dem wir steckten, ist eine Vollzeitbeschäftigung. Also die hatten da keine Zeit, mal einen Rundomino zu spielen oder mal einen Smalltalk zu halten. Ne? Die haben gekämpft. Die haben gekämpft mit der Fahrt. Sie haben gekämpft mit den Wellen. Und der Sturm, in dem wir stecken, dauert länger, als uns lieb ist. Das ist der Grund, warum wir oft keine Zeit haben, sich an diese Wahrheiten in dem Sturm zu erinnern. Wir lesen in der Bibel, dass er erst an die vierte Nachtwache kam. Das ist zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Also von dem Abend her gesehen bis in die vierte Nachtwache ist ausreichend Zeit, einen Sturm zu erleben. Und das war herausfordernd. Es ist keine Schattenseite unseres Lebens, in der Jesus uns nicht sieht. Das kann man nicht Menschen sagen, wenn sie mittendrin sind. Ja? Das kann man erst Menschen sagen, wenn sie davor und danach sind. Manchmal ist es so, dass wir so sehr auf dem Sturm konzentriert sind, dass wir für die göttliche Wahrheit nicht mehr zu haben sind. Das spreche ich auch zum Teil aus meiner eigenen Erfahrung. Ja? Man ist so sehr auf den Sturm konzentriert, man ist so sehr mit den Wellen beschäftigt, man ist so sehr mit den Aktivitäten beschäftigt, dass man oft das Ohr für unseren Herrn gar nicht hat. Und das ist die Herausforderung. Aber wir müssen wissen, es gibt keine Schattenseite unseres Lebens, in der uns Jesus nicht sieht. Das ist die Wahrheit. Gott ist unter sein Volk ein hergehender Gott. Und das wird er auch hier machen, er wird zu Ihnen kommen. Aber ich möchte Ihnen ein paar Texte lesen aus der ganzen Bibel. Gott in der Gemeinschaft mit den ersten Menschen, da lesen wir bereits im Garten Eden. Sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl war. Gott ist ein Gott, der einhergeht mit uns, der zu uns einhergeht, der uns besucht. Gott ist in der Gemeinschaft seines Volkes. Ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Also er ist darauf bedacht und besinnt, mit uns zu leben, mit uns zu wandeln. Und auch solche Stürme wie dieser hier wird ihn nicht davon abhalten, uns aufzusuchen. Und das ist die Wahrheit, die wir mitnehmen sollen. Es gibt keine Stürme, die unseren Gott davon abhalten, uns zu besuchen. Es gibt es einfach nicht. Wir lesen weiter in 5. Mose 23, Vers 15, denn der Herr, dein Gott, zieht mit dir inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Wir dürfen wissen, Geschwister, dass unser Herr mit uns zieht. Das ist wichtig für unser Glaubensleben. Der Herr ist da. Wir dürfen seine Gegenwart nicht in Frage stellen. Das wird er sagen, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und dann lesen wir weiterhin, Gott in der Gemeinschaft mit seinen Gemeinden, in Offenbarung 2, Vers 1, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Der wandelt mitten unter uns, der ist gegenwärtig. Unser Herr ist da. Die Schattenseite, die Fahrt über den See, lässt uns Gott persönlich erleben, indem Jesus uns im Sturm sieht. Das Zweite ist, Jesus kommt zu den Jüngern im Sturm, mitten auf dem See. Und es gibt keine Fluchtmöglichkeiten. Matthäus in 14, 24 sagt, und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Also wir merken, es ist eine aussichtslose Situation. Der See ist ungefähr 12 Kilometer breit. Und wenn man mitten auf dem See ist, dann kann man nicht so einmal sagen, tschüss, das war's, ich gehe. Das funktioniert nicht, ja. Ich bin da mal weg. Ja? das geht nicht. Markus schreibt, und am Abend war das Boot mitten auf dem See und der auf dem Land allein. Johannes hat zwei Übersetzungen, ich war sehr verwundert, aber das eine ist, unterscheidet sich ein wenig von der anderen. Als sie nun eine Stunde gerudert hatten, das war so die erste Übersetzung, ich würde gerne mal wissen, würde die Hand heben, bei wem steht in der Bibel Folgendes? Als sie nun gegen 25 oder 30 Stadien weit gerudert hatten. Hat jemand eine Bibel, die das hat? Ah, okay, super. Aber das ist das Gleiche. Ein Stadium ist 185 Meter. Jetzt nehmen Sie mal 185 mal 25 oder 30, da sind Sie bei 5 Kilometern, da sind wir in Mitte vom See. Also die gleiche Wahrheit, ja, nur von alles ausgedrückt. Wie sagen Sie das? Das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer? Wie sagen Sie das? Also sehen Sie, das ist die gleiche Aussage. Ja, die Jünger mussten mehrere, und an dieser Stelle mussten die Jünger mehrere geistliche Wahrheiten lernen. Ich persönlich habe in meiner Schattenseite etliche Wahrheiten gelernt. Ich habe etliche Wahrheiten gelernt, von denen ich heute noch profitiere und lebe. Und ich glaube, dass die Geschwister, die durch solche Schattenseiten gehen, sie erleben Gott, weil er zu ihnen kommt. Und sie mussten lernen, ohne Jesus bin ich dem Verderben gänzlich ausgeliefert. Gänzlich. Also da ist nichts zu fliehen. Ja? Da gibt es auch keine Helikoptereltern, die mal so eben kommen und wegfliegen. Ne? Da gibt es nichts. Ich kann mich aus sich heraus nicht retten. Das ist eine geistliche Wahrheit. Das ist eine biblische Wahrheit. Ich kann mich aus sich heraus nicht retten. Mitten auf dem See. Meine Lebenserfahrung, Fischer zu sein, taugt nichts. Über den See taugt nichts. Meine Kräfte taugen nichts. Sie haben gerudert, aber sie kamen nicht voran. Das ist eine geistliche Wahrheit. Ich kann mich aus sich heraus nicht retten. Heute gibt es Menschen, die glauben, ich habe Gott geholfen, mich zu retten. Das ist totaler Irrsinn, das ist Irrlehre. Ja, Gott braucht mich nicht, um mich zu retten. Gott hat mich gerettet aus seiner Gnade. Bin ich heil geworden. Ja, er hat mich nicht gebraucht. Ich habe auch nicht geholfen, zu ihm zu kommen, sondern er hat mich erreicht. Ja, das ist ein totaler Irrlehrer, das ist ein Humanismus pur. Wenn wir sagen, ich bin so gut gewesen, dass Gott gar nicht anders konnte, als mich zu retten. Verstehen Sie, wie schön manchmal wir versuchen, die Wahrheiten zu verpacken, aber diese Wahrheiten ist eine Irrlehre. Gott hat mich gerettet, so wie ich bin. Nicht, weil ich gut war oder stark bin oder irgendeine andere Motivation. Er wollte das und er hat es getan. Das ist die Wahrheit. Und das ist auch die Wahrheit, die Jungs verstehen mussten draußen auf dem See. Man kann Gott aber andererseits nicht stoppen. Es ist unmöglich, Gott zu stoppen, wenn es um Rettung geht. Meine Verlorenheit kann den Herrn nicht stoppen. Wenn Sie erfasst und erkannt haben, dass Sie verloren sind, ist egal, wie tief Ihre Sünde und Not ist, es gibt nichts, was unseren Herrn stoppen kann. Es gibt nichts. Es gibt das nicht. Und genau das mussten sie Jungs verstehen. Die mussten verstehen, dass es keinen tiefen See, keinen breiten See und keinen stürmischen See gibt, der unseren Herrn davon abhalten kann, uns inmitten der Gefahr, inmitten unserer Verlorenheit zu erreichen. Ich muss aufgeben. Unglaublich, diese Fischer, die mussten trotz ihrer Erfahrung komplett der Ruder loslassen, als der Herr sagte, seid getrost, fürchtet euch nicht, ich bin's. Meine Situation kann den Herrn nicht stoppen. Keine Naturgewalt kann den Herrn stoppen. Es gibt das einfach nicht. Sie können Gott nicht ausschalten. Sie können Gott nicht hindern. Wenn er rettet, rettet er. Und das ist Gott. Herr, wohin sollen wir gehen? Wird Petrus später sagen. Genau deswegen, weil er zwei Sachen erlebt hat. Erstmal hat er die Erklärung zu der Speisung der 5000 verstanden. Und zweitens hat er diese Schattenseite erlebt. Und im Johannes 6, 68 wird Petrus sagen, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Aber noch steht ihnen das verhärtete Herz im Wege. Und manchmal sind die Schattenseiten dafür da, um genau dieses Herz zu erreichen. Gott schlägt genauso hart zu, wie hart wir sind. Das ist meine Erfahrung. Je härter ich bin, umso härter der Schlag. Bitte achten Sie darauf, in den Schattenseiten Ihres Lebens ist Gott zu Ihnen unterwegs. Achten Sie darauf. In den Schattenseiten Ihres Lebens ist Gott zu Ihnen unterwegs. Er sah Sie und er kam. Mitten im Sturm. Im Sturm kommt er. Gott ist unterwegs zu uns. Und das ist eine persönliche Erfahrung. Und dann das Nächste, was wir lernen. Jesus tröstet die Jünger im Sturm. Wie macht er das? Der Trost kommt schneller als die Stillung des Sturms. Überlegen Sie sich mal. Wahrscheinlich haben Sie die Geschichte auch mehrmals gelesen und festgestellt, ja, da war ein Sturm, der wurde ruhig gemacht. Aber bevor dieser beruhigende Sturm kam, kam ein Satz von Jesus. Und dieser Satz heißt, sei getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Der Sturm wütet. Es geht noch alles drauf und runter, drunter und drunter her. Also da ist nichts, was fest ist, alles lose. Und der Herr sagt zu diesen Menschen, die sich da ankämpfen, um ihr Leben sorgen, sagt er zu denen, seid getrost, fürchtet, ich bin's, fürchtet euch nicht. Als ob er sagen möchte, es ist wichtig, dass ihr begreift, meine Gegenwart reicht. Das ist, Geschwister, das, was wir in diesen Schattenseiten des Lebens erleben. Der Herr erreicht uns im Sturm des Lebens und sagt, bringt uns einen Unterricht bei, meine Gegenwart reicht. Der Sturm, womöglich, ist immer noch unterwegs. Und der ist da und der greift um uns. Aber Jesus sagt, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und ich möchte mal auf dieses Ich bin kurz stehen bleiben. Wenn wir das so lesen, dann lesen wir so schnell drüber hinweg. Das ist nicht einfach Ich bin. Das ist der Name des lebendigen Gottes, der sich uns Menschen offenbart, Jahwe. Ich bin. Als Mose gefragt hat, wer bist du? Was soll ich sagen, wenn mich jemand fragt, wer hat mich gesandt? Da hat Gott zu ihm gesagt, ich bin, der ich bin. Mehr war das nicht. Ja, wie wollen Sie denn bitte schön ein ewig Seienden erklären? Dr. Roger Liebe hat mir hier ein bisschen geholfen im Nachverstehen. Er hat Folgendes gesagt, der ewig Seiende. Man kann das auch so übersetzen. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich war. Ich bin, der ich sein werde. Oder? Ich war, der ich war. Ich war, der ich bin. Ich war, der ich sein werde. Oder? Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich bin. Ich werde sein, der ich war. Das ist dieses Wort, ich bin. Gott sagt, es ändert sich nicht. Ich bin der Daseinsgeber, ich bin der gerechte Bundespartner, ich bin der Schöpfer, ich bin der Richter und Erlöser der ganzen Welt. Der Trost liegt zuallererst im Wesen unseres Herrn. Und das ist die entscheidende Lektion, die wir lernen müssen, in diesen Schattenseiten, Geschwister, unseren Blick vom Sturm zum Herrn zu wenden. Und das ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung, mitten auf dem See loszulassen vom Sturm und den Herrn zu sehen. Und das ist keine Lektion, die wir von heute auf morgen lernen. Das behaupte ich auch gar nicht von mir. Den Herrn zu sehen, trotz aller Stürme. Wenn wir das Wesen unseres Gottes begreifen, begreifen wir die Tragweite seiner Ermutigung. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Als ob Jesus sagen wollte, in mir könnt ihr ruhen, trotz Sturm. Und das ist das, was nur seine Kinder können. In dieser Welt mag es Stürme geben. Ich kann in ihm ruhen. In meinem Herrn kann ich ruhen. Denn der ist der Seiende, der verändert sich nicht. Das ist mein Herr, die Zeiten verändern sich, die Stürme verändern sich, aber der Herr verändert sich nicht. Unsere Seele wird durch die Erfahrung mit dem Herrn getröstet. Das ist eine Erfahrung, die die Jungs mitgenommen haben und die werden sie auch später davon profitieren. Immer dann, wenn wir solche Schattenseite erleben, erleben wir Erfahrung, persönliche Erfahrung mit dem Herrn. Dieser Trost nimmt für seine Kinder andere Dimensionen. Seine Jünger waren zeitlich von der Gegenwart Jesu getrennt. Sie waren mal auf dem See und er noch auf dem Berg und betete. Aber wir, die neutestamentlichen Gläubige, das sieht die Welt ganz anders aus. Die Bibel sagt uns, im gleichen Johannesevangelium sagt Jesus 14, Vers 16, ich will den Vater bitten und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Somit merken wir, dass ein Trennen nicht mehr denkbar ist. Er bleibe bei euch ewiglich. Ein Tröster, der in solchen Situationen uns hilft, den Herrn zu sehen. Geschwister, das ist unser Herr. Seid getrost, Seid getrost, sagt er. Ich bin, fürchtet euch nicht. Der Blick auf den Herrn nimmt uns die Angst vor dem Sturm. Und je mehr wir davon sehen, umso weniger sehen wir den Sturm. Und das ist das, was die Jungs jetzt lernen müssten, die Fischer auf dem See. Oder in Johannes 14, 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, welcher mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern an alle das, was ich euch gesagt habe. Das heißt, er hilft uns dabei, in solchen Momenten, wo es tief in den Keller geht des Lebens, genau zu sehen, es gibt eine Sonnenseite und nicht nur Schattenseite. Solches habe ich mit euch geredet, sagt Jesus, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sind die Erfahrungen, die Schattenseiten sind dafür da, um genau das zur Erfahrung zu machen. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus tröstet die Jünger im Sturm. Und das ist unser Herr, das ihn so eigenartig macht. Er kommt, er hat keine Angst vor dem Sturm unserer Zeit, unserer Welt. Und dann das Dritte, was wir daraus aus dem Text lesen, die Schattenseite, die Fahrt also über den See, öffnet Möglichkeiten, Erfahrungen im Rahmen seines Wortes zu machen. Ich wiederhole das nochmal. Die Schattenseite, also die Fahrt über den See, öffnet Möglichkeiten für die Jünger, Erfahrungen im Rahmen seines Wortes zu machen. Was passierte dort? Und das sagt uns nur Matthäus, weil es eine andere Betonung hat. Ja. Matthäus sagt uns, berichtet uns von dem Gehen Petrus auf dem Wasser. Und ich weiß, dass dieser Petrus sehr oft in Kindergeschichten erzählt wird. Ne? Und wir beschäftigen uns eigentlich viel zu stark mit dem sinkenden Petrus als mit dem gehenden Petrus. Ja? Aber ich möchte nur sagen, dass erst der Gehende kommt und dann kommt der Sinkende. Heute habe ich mich entschlossen, nur mit dem Gehenden zu beschäftigen und nicht mit dem Sinkenden. Also der Sturm wütet, Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, bist du, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser? Und er sprach, komm her. Petrus will wissen, ob das der König ist. Wenn du das bist, Herr, dann befiehl. Ja, weil sie hatten das ja für ein Gespenst gehalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich da auf dem See, ich hätte mir auch, meine Fantasie wäre, die wäre auch mit mir durchgegangen. Also, da bin ich nicht der Bessere. Und da sagt Petrus, ich will wissen, Herr, ob du das bist. Und wenn das bist, Herr, dann lass mich zu dir kommen. Es gibt keine Wunder ohne einen klaren Marschbefehl Gottes. Und das wollte Petrus wissen. Wir können nur solche Erfahrungen machen im Rahmen des Wortes Gottes, die das Wort auch uns offenbart. Ich möchte hier ein paar Beispiele bringen. Gott wird für mich die Ampel nicht auf grün stellen, wenn er sie grundsätzlich in dem Wort Gottes auf rot gestellt hat. Da kann ich beten und machen, was ich will. Da verändert sich nichts mehr. Also ich kann die Ampel nicht auf grün schalten, wenn sie grundsätzlich im Wort Gottes auf rot steht. Das funktioniert nicht. Wenn Gott sie rot stellt, grundsätzlich, dann wird er für mich die Ampel nicht auf grün stellen. Und das ist die Erfahrung, die Petrus macht. Erst muss ein Wort Gottes herstehen, dann kann ich gehen. Das ist das Interessante. Ein junger Mann verliebt sich in ein nichtgläubiges Mädchen und will sie heiraten. Da kann man höchstens beten, dass sie zum Glauben kommt. Aber man wird nirgendwo in der Bibel finden, dass man einen Segen hat davon. Weil die Ampel grundsätzlich auf Rot steht. Ist egal, wie rum. Also das ist jetzt nicht, ist nur einseitig vorgetragen, aber beidseitig gültig. Ein Mann möchte eine Scheidung einreichen, weil er sich erneut oder mal wieder in eine andere Frau verliebt hat. Da gibt es keinen Segen für. Da können Sie so lange suchen in der Bibel, wie Sie wollen, da finden Sie nichts. Die Ampel steht grundsätzlich auf Rot. Es gibt nur ein Wunder, wenn es auch einen Marschbefehl Gottes gibt. Und das ist entscheidend für unser Leben. Hier und dort haben Christen uns eingeladen, Mitglieder einer anderen Gemeinde zu werden. Meine Frau und ich haben gesagt, Gott hat uns nie gesagt, wir sollen gehen. Es gibt keinen Marschbefehl. Das möchte ich Ihnen sagen, Geschwister. In solchen Situationen erleben wir Gott ganz persönlich. Entscheidend ist ja doch die ganz klare Anweisung Gottes, geh. Und wenn wir gehen, wenn die Ampel rot ist, dann werden wir mit dem Unfall rechnen müssen. Unser Gelingen ist also an das Wort Gottes und sein Eingreifen gebunden. Und das ist die Erfahrung, die Petrus macht. Petrus macht, ich kann erst gehen, wenn Gott sagt, geh. Wir können also die Schattenseiten unseres Lebens öffnen die Möglichkeit, Erfahrungen im Rahmen des Wortes Gottes zu machen. Ja, und da sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir die Notwendigkeit dieser Schattenseiten in unserem Leben. Die Notwendigkeit der Schattenseiten wird uns deutlich, wenn wir sie gemeinsam mit der Sonnenseite gegenüberstellen. Das werden wir jetzt nicht machen, die 5000 Menschen, den Text erneut zu gucken. Aber ich möchte sie so ein bisschen zusammen gegenüberstellen. Wir lesen zum Beispiel von der Herausforderung bei 5000 Menschen. Da heißt es, gib ihnen zu essen. Und hier heißt es einfach, fahr über den See. Oder wir lesen zum Beispiel, dass dort der Dienst primär am Volk war. Hier ist der Dienst an den Jüngern. Dort lesen wir, dass es eine Stillung des Hungers. Und hier ist eine Stillung des Sturms. Dort lesen wir, dass das Ergebnis satt werden. Hier ist das Ergebnis ruhig werden. Und das ist die Tragweite, das Problem unserer Zeit, dass wir, die modernen Menschen, eher bevorzugen, satt zu werden, als ruhig zu werden. Man hilft, das war bei 5000, man hilft anderen im Leben und hier kämpft man plötzlich um sein eigenes Leben. Erfahrungen mit Gott sind persönlich. Wir brauchen sie, weil unser Heiland ein persönlicher Heiland ist. Und deswegen macht er mit Ihnen und mit mir persönliche Erfahrungen. Es gestalten sich ganz persönliche Schattenseiten in Ihrem und in meinem Leben. Die sind nicht wiederholbar oder nicht übertragbar. Die durchlebten Schattenseiten wollen wir gar nicht missen. Ist das nicht so, Geschwister? Möchte jemand eine Schattenseite in eurem eigenen Leben missen? Meistens sagen wir doch so, ich möchte das gar nicht missen. Ich habe das erlebt, ich habe das durchlebt. Ich möchte es nicht missen, aber ich möchte es nicht erneut haben. Ist das so, Geschwister? Ja? Ich danke Gott, meine Herren, dass er mich da durchgetragen hat, aber ich möchte das nicht erneut haben. Und so ist das, Geschwister, dass es ist eine Erfahrung, eine persönliche Erfahrung mit meinem persönlichen Herrn. Sonnenseiten und Schattenseiten sind unterschiedliche Blickwinkel, um unseren Herrn besser zu verstehen. Und ich möchte ganz kurz zusammenfassen, bevor ich die Botschaft abschließe. Wir haben einmal gesagt, die Schattenseite werden von Gott gebraucht und geplant, um uns in uns zu erreichen. Die Schattenseiten lassen uns Gott persönlich erleben. Wir sehen, wie er sie sieht, wir sehen, wie Jesus zu ihnen, den Jüngern, in den Sturm kommt und wir sehen, wie er sie tröstet. Und wir lesen dann, dass die Schattenseiten uns Erfahrung machen lassen im Rahmen seines Wortes. Die Schattenseiten unseres Lebens begegnet uns unser Herr ganz besonders. Und ich glaube, hier wird keiner widersprechen, dass wenn wir persönlich mit unserem Herrn sind, in die Tiefen, dann erleben wir das unserem Herrn ganz besonders. Ich möchte ein Gleichnis zitieren, lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, meine ich das. Verzeihung, Kapitel 13, ab Vers 24. Ich möchte das Gleichnis kurz lesen. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Äcker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und die Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hast du denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan, da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut aushätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zu der Ernte und um der Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündeln, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Dann fragt ihr euch, was hat das damit zu tun? Na nun, unser Seefahrt verläuft in einem Meer, wo Gut und Böse zusammenwachsen, dicht nebeneinander leben. Die Gegenwart des Bösen sorgt dafür, dass unser Leben überhaupt Schattenseiten bekommt. Und dieser Text zeigt uns, dass, Geschwister, solange wir auf dieser Erde leben, müssen wir immer, der Weizen muss immer neben dem Unkraut sich behaupten. Das Unkraut hat eine Fähigkeit, das möchte immer unterdrücken, es möchte immer überlisten, es möchte ein Wachstum stoppen, es möchte unterdrücken. Und der Weizen geht hoch und die Menschen sagen, wollen wir das lieber hingehen und ausheben? Nein, sagt der Herr, das wird kommen, die Zeit, da wird die Ernte kommen, da wird der Weizen zuerst gesammelt und da wird die Unkraut verbrannt. Geschwister, solange wir auf dieser Erde leben, müssen wir immer mit dem Bösen leben müssen. Das ist das so. Wir dürfen für unsere Seefahrt lernen, dass wir dafür Mut brauchen. Und das macht der Herr persönlich. Er macht persönlich. Er sagt, lass beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und solange die Ernte nicht angetreten ist, werden wir diese Schattenseiten im Leben, unserem Leben haben. Aber diese Schattenseiten gebraucht der Herr dafür, dass wir ihn kennenlernen auf eine persönliche Art und Weise. So persönlich wie ihre Sünde sind, so persönlich kann euer Gott werden. So persönlich wie meine Sünde ist persönlich, so persönlich und noch viel mehr darüber hinaus ist mein Herr. Ich kann ihn persönlich erleben. Ich kann persönlich meine Sündenvergebung bekommen. Ich kann persönlich das zu hören bekommen, sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich kann persönlich das zu hören bekommen, ich habe dir vergeben, du bist mein Kind, du bist geliebt und gezogen, du bist meins. Unser Herr ist persönlich. Wir dürfen für unsere Seefahrt lernen, Jesus gibt Mut zum Leben. Deswegen sagt Paulus in 2. Korinther 1, 3 bis 5, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Er sagt uns, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch andere trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Also der Hauptauftrag Gottes ist, uns zu trösten, damit wir andere trösten können. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Merken wir, wie Paulus hier das Ganze betrachtet und sagt, so wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so ist auch der Trost Gottes zu uns. Und wenn wir mit dem Bösen zusammen aufwachsen müssen bis zur Ernte, dürfen wir nicht vergessen, dass wir in diesem Meer, auf dieser Seefahrt, in den Schattenseiten unseres Lebens nicht alleine sind. Denn dort ist unser Herr, der zu uns persönlich kommt und sagt, sei getrost. Fürchte dich nicht, ich bin's. Und ich wünsche so sehr, dass sie diese Stimme erkennen. Und dass diese Stimme lauter werden kann als der Sturm, in dem sie stecken. Und wenn das so ist, dann werden wir uns an der Gegenwart Gottes erfreuen. Die Schattenseiten sind notwendig, weil sie uns persönlich Gott erleben lassen. Die sind notwendig, weil wir das Eingreifen Gottes in unser Leben erleben. Jedes Zeugnis, das wir hier gesehen haben, ist so persönlich wie nur irgendwas. Aber alle haben berichtet gemeinsam, Gott hat sie besucht. Dieser Besuch war nur für diese Person. Da können wir uns nicht einmengen. Und das ist der Punkt. Manchmal kann es sein, dass Gott sie, mich heute in ein Schiff drängt und sagt, fahrt hinüber. Ich weiß nicht, was die Gründe dafür sind. Ich kann das Ihnen nicht sagen. Für meine Person kann ich schon sagen, für ihre nicht. Aber eins kann ich Ihnen sagen, dass Gott für sie betet, dass Gott sie sieht, dass er persönlich zu ihnen kommt und Trost spendet. Damit unser Glaube dadurch geformt wird, damit wir Erfahrungen seines Wortes sammeln. Und wenn wir Erfahrungen seines Wortes sammeln, Geschwister, dann sind das Erfahrungen, die uns im Leben durchtragen. Heute bin ich an einer ganz anderen Stelle. Und 2013 habe ich gemerkt, dass es unerträglich wird. Und ich betete jedes Mal, Herr, gib mir Kraft, das hier zu überleben. Weil das Böse so einen umschlingt, das zwingt dich, Sachen zu machen, die gar nicht richtig sind. Und wenn man sich dagegen aufbäumt und sagt, das mache ich nicht, dann wird das nur schlimmer und schlimmer. Wissen Sie, was der Herr macht? Der Herr erhört Gebet. 2013 bin ich aus Karlsruhe wiedergekommen und als ich in Karlsruhe war, habe ich meine E-Mail erhalten, ich möchte bitte mein Handy, mein Auto, alles auf den Tisch legen. Da habe ich gesagt, gut, ich habe es verstanden. Und als ich wiederkam, habe ich die Kündigung in den Hals bekommen. Und kurz darauf starb meine Mutter. Und dass man arbeitslos und denkt, wie geht's weiter? Was mache ich hier eigentlich? Man ist arbeitslos, Mutter stirbt, man hat Vater, man ist total erstmal losgelöst, man verliert die Orientierung. Und man betet und im Herzen ist eine Stille und Ruhe, wo der Herr sagt, ich sorge für dich. Ich sorge für dich. Ich habe meine Mutter beerdigt. Gott hat mir noch 2 Monate Zeit gegeben, mit meiner Familie zu Hause zu sein. Ich habe 37 Bewerbungen meine ich geschrieben. Alle nein. Wo ich am wenigsten Hoffnung habe, sind die Türen aufgegangen. Und am 1. Mai durfte ich wieder arbeiten. Da merken wir, Gott bringt uns in diese Schattenseiten, aber er hilft uns auch dabei. Er ist dabei, uns da durchzutragen. Und er wünscht uns so sehr, dass wir diese Erfahrung machen, dass wir nicht den Sturm sehen, sondern unseren Herrn. Und wenn Sie diesen Herrn nicht haben, so muss ich Ihnen sagen, Sie sind ganz alleine unterwegs. Sie sind ganz alleine unterwegs. Wissen Sie, für uns Christen ist das entscheidend. Je näher die Entrückung kommt, umso stärker und lauter wird das Böse. Je näher die Entrückung kommt, umso stärker und lauter in dieser Welt wird das Böse. Und wir tun gut daran, nicht auf das Husten dieser Welt zu achten, sondern unseren Herrn inmitten unserer Fahrt zu sehen. Wir warten auf den kommenden Herrn Heiland Jesus Christus. Und das ist unsere Hoffnung. Ich bin, der ich bin, sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. Möge diese Hoffnung in ihren Herzen aufgehen. Amen. Wir wollen beten. Herr, du bist höher und größer als jeder Sturm dieser Welt, der uns begegnen kann. Und dafür danken wir dir, dass du der ewig Seiende bist. Du bist der Unwandelbare, du veränderst dich nicht. Bei dir ist kein Schatten noch Wechsel des Lichts. Du bist der ewige Herr. Du bist allmächtig, allgegenwärtig, Herr. Du bist, Vater, großartig. Und wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus zu uns gekommen ist, um zu zeigen, wer du bist. Danke, Vater, dass du uns begegnest. Danke, Herr, dass du den Weg auf sich nimmst, um uns in unserem Leben zu begegnen. Dafür preisen wir dich. Wir preisen dich, dass du uns siehst und dass du für uns betest. Wir preisen dich, dass du uns nicht den Stürmen dieser Welt überlässt, sondern du bist da. Herr, und wir preisen dich, dass du größer bist. Lehre uns in deinem Wesen und deinem Wort zu ruhen. Das bitte ich für mich und für unsere Gemeinde. Amen.